das umgeht. Ja, wir fangen gleich mal an, wenn ein Thema, was vielleicht euch alle betreffen könnte, jetzt mal nicht davon, dass er die Abhörerei uns nicht alle betrifft, nämlich die Störerhaftung. Dazu hatten wir uns ja schon mal vor einiger Zeit kurz unterhalten gehabt, aber vielleicht nochmal ganz kurz zur Erinnerung, worum es in diesem konkreten Fall geht.
Nee, der konkrete Fall war, dass eine Rentnerin für einen Film, den sie angeblich heruntergeladen hat, es geht über Hooligans, warum auch immer, Geld zahlen sollte. Und das Ding war aber, sie hatte nachweislich keinen Computer.
Genau, das Problem war, die Rechnerin hat einfach nur einen DSL-Anschluss mit WLAN-Router gehabt. Ich meine, man kennt das ja, man schließt halt irgendwo einen Vertrag ab.
Naja, es
kriegt halt nicht so Hardware sonst mit dazu.
Es war wohl so, dass für
kein WLAN-Router, so.
Na, zu dem Zeitpunkt, aber es war wohl so, dass sie früher mal oder ihr Freund ihn früher gebraucht hatte, aber zu einem entsprechenden Zeitraum, der angeblich gar nicht benutzbar war. Naja, jedenfalls, das ging eben vom Amtsgericht München hin und her.
Es stand irgendwie 651 Euro an Mahnkosten im Raum. Da das lässt sich natürlich dann mit Zinsen anschlagen.
Naja, das hast du da nicht, aber egal. Sie haben auf jeden Fall vom Amtsgericht in München verloren. Das Berufsgericht wies dann die Karte ab. Und dann hätte sie jetzt eigentlich vom BGH gehen müssen.
Den Bundesgerichtshof?
Genau, also beziehungsweise das war in dem Fall so. Also die Firma, die sie da verklagt hat, hat erstmal nichts eingelegt. Hat das jetzt aber zurückgezogen.
Ja, Begründung war letztendlich dann ja auch, oder kann man so zu sehen, dann wurde auch als Begründung sehen, dass natürlich da ist auch das Problem, dass er gar keinen Rechner hat, also nachweislich keinen Rechner hat, natürlich schlecht etwas herunterladen kann.
Naja, also das ist halt immer so die Frage. Es wäre natürlich für die Rechtslage im Allgemeinen gut gewesen, wenn es komplett durchgeforscht hätte, aber dafür hatte sie halt einfach nicht das Geld und wir haben weiterhin diese unklare Rechtslage.
Man kann wahrscheinlich, also zumindest vermute ich, dass das wohl auch ein bisschen daran liegt, dass die Firma das auch absichtlich vielleicht nicht hoch bis gegen BGH eskalieren wollte. Weil ich meine, in diesem ganzen Konzept mit der Abmahnindustrie steht auch letztendlich, dass sie sozusagen aufgrund von irgendwie erfassten Daten eine IP-Adresse von aus den.
Naja, es funktioniert ja nicht mehr zur Zeit so. Also am Wochenende waren die Datenströme fließend, da war auch ein Anwalt da, der sich mit so beschäftigt. Und der meinte halt, ja, das ist so, ist diese Firmen machen halt eine Liste von 5000 IP-Adressen mit dem Datenstrom-Nutzer, schicken die dann zu einem Gericht oder Landesgericht, das genehmigt es so im Block und dann kriegt man eben diese Adressen zurück. Früher war das eben viel, viel aufwendiger, aber da musste man halt irgendwie vergeben, also du musstest eine Klage stellen gegen die IP-Adresse, dann hat das Amtsgericht nachgeschaut, wer ist denn das eigentlich mit dem Provider, hat das Verfahren auch wegen dieser Fähigkeit eingestellt. Und dann mussten sie sozusagen, weil sie ein vereinstelltes Verfahren ist, konnte sie aber die Akten anfordern, die entsprechende Klagen der Kanzlei, und damit stand ja wieder die Adresse von den Dingen. Von dem Ding,
also Anschlussinhaber, der genau betroffen war, und dann konnte man ihn auf den Privatweg nochmal.
Genau, das hat sie dann halt, hat halt auch das Verfahren, hat dann einfach die Staatsanwaltschaft uns halt total angelegt. Also hat man halt ein Gesetz geschaffen, mit dem es einfacher ging. Jetzt gibt es eben ein, zwei Gerichte in Deutschland, die diesen einfachen Weg mit dieser kompletten Liste einfach
genügend oder durchfechten.
Ja, es gibt auch rechtliche Grundlagen dafür, die irgendwo auf dem Bundestag dazu, im Detail weiß ich jetzt auch nicht. Was aber der Anwalt auch noch erzählt hat, er hat jetzt irgendwie an die 400 Fälle und von denen sind wirklich zwei nur vor dem Gericht verhandelt worden oder wirklich nur oder zwei bis vier so in der Gegend. Also das Beste ist einfach, wenn jetzt von so einer großen Massenabmachung, genau, was sie dann halt einfach die Daten kriegen, zeigt schon an, dass es 50.000 verschiedene Leute, also wenn es einfach so große Nummern sind, dann einfach nicht reagieren und dann fährt man eigentlich am besten damit.
Ja, beziehungsweise auch vielleicht seine Anwalt Selbstvertrauensfragen und nicht einfach panisch reagieren und irgendwie darauf reagieren, auf diese Schreiben.
Ja, wie gesagt, es geht da eigentlich hauptsächlich darum, dass, also man möchte halt, die Anwaltskanzlei ist halt einfach, bringt das Geld, man schickt es dahin, produziert, bekommt die IP-Adressen zurück, die Adressen zurück, produziert viel Papier und dann kann man sich selbst an die Anwaltskosten halt bezahlen lassen, weil an sich, also rechtlich gesehen ist dieser Nachweis, der da
gefunden wird,
ja, also
nicht sehr standhaft.
Nee, also der Sachverantwortliche aus der Schweiz sagt dann halt, ja, unsere Software ist richtig. So, und da das ist rechtlich natürlich, also aus technischer Sicht natürlich nicht wirklich stichhaltig.
Genau, und wenn ich davon zeige, es geht, wenn man davon aus, dass tatsächlich die Software immer nur richtige Daten ermittelt, dann kann man es ja so in der Form
sehen. Standards klären ja auch nicht, das nicht unbedingt das Produkt, was da angeboten wird. Da kann man auch andere Dateien annehmen. Also
und auch dann, wie gesagt, wenn das Ganze tatsächlich jetzt an irgendein Provider geht, der die Daten ermitteln muss, gab es ja auch schon Fälle, wo dann die Provider irgendwann rechtzeitig hier schon zuordnen mussten oder zugeben mussten, oh, dieser Kunde hat vielleicht doch nicht irgendwie überhaupt diese IP-Adresse verwendet oder er hat eine ganz andere oder er hatte gar kein Internet zu diesem Zeitpunkt, wo dann entsprechende Fehlzuordnungen getroffen wurden. Nur das mal irgendwie selbst als privat und irgendwie nachweisen zu können, ist natürlich dementsprechend aufwendig bis gar unmöglich.
Also, wie gesagt, wenn nochmal, wenn es einen von diesen großen Anwaltsanzahl ist, einfach isolieren, auch nicht zurückschreiben, weil wenn es dann jemand raus ab und zu möchten, ist er halt irgendwie. Exempel statuieren und man sucht sich natürlich den raus, der am ehesten dann bei Gericht durchkommt, also der schon die größten Fehler gemacht hat. Und der Anwalt hat auch komplett davon abgeraten, eine modifizierte Unterlassungserklärung zu unterscheiden.
Ja, gut, den Vortrag von den Datensprung des Online.
Den ersten Teil davon ja, den zweiten Teil, also der wird demnächst online kommen, das dauert wahrscheinlich noch 3-4 Wochen. Den zweiten Teil davon eher nicht, weil da halt so dann private Fälle besprochen wurden, was man jetzt nicht sagen kann.
Gut, aber unabhängig davon, wenn ihr das irgendwie zumindest im ersten Teil sehen wollt, wir werden versuchen, wenn er bis dahin schon online ist, einen Link in die Show Notes zu posten, die ihr auf radio.muck.ccc.de findet. Ansonsten können wir da auch entsprechend in den nächsten Wochen ein Update geben, wenn ihr da was entgegenkommen sollte.
Gut, dann nächstes Thema.
Ja, das nächste Thema. Was haben wir hier auf der Liste?
Ja, ich wollte noch ein bisschen über das Glaswasserkabel. Das ja angezapft wurde. Also die 14 war da auch das in den Medien sozusagen.
Genau, und da wollen wir natürlich auch gleich mal kurz das entgegenwirken. Für was steht denn dieses TAT eigentlich? Also, wenn man da jetzt das ganze Namen, ich meine, keiner wird wahrscheinlich jemals ausgesprochen, wie zu verwenden, wenn man darüber spricht, aber ich wollte es kurz erwähnt haben, das ist das Transatlantic Telecommunications Cable Nummer 14, also Transatlantic Telefonkarte Nummer 14. Meine Güte, das ist nicht ganz einfach.
Geht von der USA nach UK. Und ja, oder unter anderem UK ist es wahrscheinlich ein bisschen weiter. Jedenfalls weiß man, dass auf diesem Kabel konkret auch ein Großteil des Verkehrs von der Telekom läuft.
Genau, die ist wohl auch mit teilweise mit Inhaber von diesem Kabel. Wenn man es auf der Karte sich anschaut, kann man mal Wikipedia gucken. Da gibt es ein bisschen eine Karte, wo alle Stationen mit aufgezeichnet sind, wo dieses Kabel durchläuft. Zu den Orten kennt jetzt man wahrscheinlich jetzt nicht so unbedingt die einzelnen Orte.
Meistens hat immer so kleine Küstenorte.
Genau, also ich meine, Deutschland steht zum Beispiel im Norden da, also nicht jetzt nicht in Richtung, sondern ein Ort, der wohl so heißt. Ja, wie gesagt, ich meine, da ist halt die Kultur, das Kabel wieder aus dem Internet auftaucht und entsprechend aus dem Ozean. Was habe ich jetzt gesagt? Ja, das Kabel dort aus dem Internet auf diese Daten. Das Kabel dort aus dem Ozean auf und dann natürlich wieder übernommen wird.
Und über das Kabel gehen halt sozusagen die Verbindung, die Richtung USA gehen unter anderem. Also sozusagen verbindet Deutschland mit dem Rest des Internets. Und wenn man jetzt zum Beispiel seine Adresse bei Gmail oder sonst irgendwas hat, und dann geht irgendwann die E-Mail sozusagen mal über diese Leitung.
Das Kabel an sich ist ein Glasfaserkabel, so viel ist mittlerweile ja. Das ist der Bereich der Standard.
Das ist genau.
Der Glasfaserkabel wurden ja, ich sag's mal, relativ lange auch als quasi unanzapfbar angesehen, eben weil man
ja bei den Luft hat.
Natürlich, fragst du den Orthonormal-Nerd natürlich, der sich damit etwas besser auskennt, wird dir nicht sagen, dass es natürlich machbar ist. Davon berichteten wir ja auch schon in einer der vorhergehenden Sendungen, dass es ja auch heutzutage für Wissenschaftler, ich sag's mal, gang und gäbe ist. Dass irgendwelche Glasfaserkabel halt vielleicht sich dann für den
Preis zeigen.
Also es ist so, dass halt die auch splicen und entsprechend da dann Abzweigungen mit anbauen.
Also es ist natürlich einfacher, sowas in so einer Station zu machen, wo sie das Kabel vorbeikommt und wo man einfach hinkommt, als wenn du jetzt mit diesen U-Booten, die es da nicht gibt, oder wahrscheinlich gibt es eins oder zwei, weil es wäre so teuer, die dann zum Kabel hintauchen und das da kommt. Das mag wohl in Einzelfällen möglich sein, aber es ist einfach viel einfacher, wenn diese Station, die auf deinem Grund ist, wenn du da hingehst, ja, wahrscheinlich ist das mal dazu sagen, einbaust und der dir dann auch so das Signal war mir dann Spaß.
Genau, womit wir auch schon bei Punkten sind, es ist natürlich sehr viel bequemer, das an irgendeinen Landpunkt zu machen. Nur diese Landpunkte werden ja nicht von NSA Global Telecom Operations betrieben, sondern von diesen Netzbetreibern, wo es zum Beispiel jetzt British Telecom, die Deutsche Telekom oder auch andere sind. Wo es natürlich jetzt im natürlichen Sinn das Problem ist, dass die Offizielle sagen, dass die natürlich keine an ihre Kabel heranlassen.
Ja, teilweise wissen sie es halt auch nicht. Also ich kann mich mal an so eine Doku vor ein paar Jahren erinnern, da haben sie halt irgendwie mal die Kassen aufgeschraubt und dann festgestellt, also wo die Kabel rauskommen, aufgeschraubt und festgestellt, die Hardware war auch aber noch nicht da. Und das war wahrscheinlich die letzten zwei bis drei Jahre, dann nur das Gaswasserkabel, was es natürlich steckt, aber auch sehen kann, halt in einem Raum, der ja, für Abhöreinrichtungen gedacht, wieso ist es selber nicht eingehen dürfen. Also.
Und natürlich, so unabhängig davon, sind wir natürlich wieder von demselben Punkt, wo wir auch später noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, aber auch schon mal darüber geredet haben. Wenn solche Abhörsachen stattfinden, dann gibt es so praktischerweise, also die Geheimdienste praktischerweise, irgendwelche vielleicht Geheimgerichte oder sogar einfach bewegte Beschlüsse, die natürlich den entsprechenden Unternehmen dann Kieselverträge aufsetzen, dass selbst wenn da etwas wäre, sie nicht darüber reden dürfen, also weder über den Existenz einer solchen Sache, also oder so, es gibt es halt so ein Geld oder so, also irgendwas anderes. Aber ja, TRT-14, wir wissen es mittlerweile, wird wohl angezapft.
Ja, worauf ich eigentlich drauf raus wollte, in dem Moment, wenn ich das nicht sehe, ist dann, ja, oder wurde es als Wahl aufgegeben, ja, löst es denn, wenn man deutsche E-Mail-Provider benutzt, das Problem, dass man da nicht mitgehört wird, sozusagen.
Genau, das haben unsere lieben Kollegen von Bayerischen in einem Netzlexikon entsprechend erwähnt. Und da wurde das jetzt mal so dargestellt, als ja, einfach deutsche Provider finden und man hat kein Problem, aber es ist ja nicht mehr.
Nee, wurde das nicht. Es wurde sehr kurz dargestellt. Also, sie haben halt gesagt, ja, man kann sich das Ding auch nicht zum Anfang stellen, weil das Routing, also
Open E-Mail sozusagen nicht einfach sich geografisch orientiert und auch sozusagen einfach das den kürzesten, genau nicht den kürzesten Weg zu nehmen, sondern einfach den schnellsten Weg nimmt.
Den, ja, also das ist ein komplett eigener Weg sozusagen. Das hält sich nicht an die Abstände sozusagen, die man jetzt so aus der Landkarte und so rauslässt, sondern wo halt das Kabel gar nicht meistens frei ist und so weiter. Aber also man kann es nicht ausschließen, dass es über so einen Punkt gegangen ist, wenn ich jetzt von mir zu dir ein Ding habe, ist es sehr, sehr unwahrscheinlich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an deinen Uni-Account, von meinem Uni-Account eine Mail schicke, dann ist es ziemlich klar, dass es das direkt nicht überkommt, aber natürlich darauf an, wie ich sie interpretiere. Also das kann man sich dann mit entsprechenden Programmen einfach anschauen. Also wo man jetzt teilweise was trace oder halt bestimmt, wenn man dann sucht,
auch was schönes grafische Bedienoberflächen oder im Internet, wo man auch teilweise Mailhead einfach reinpasten kann, also einfach einfügen kann.
Ja, die Mailhead bringt dann nicht
so ein Buchstaben, zumindest zeigt die sozusagen die Mail-Server, wo die stehen, die halt diese Mails angenommen und wieder weitergeschickt haben.
Ja, man kennt es halt, wenn man so Altbuchstaben auf dem Stat werden kann, man kennt das ja auch diesen Tricks. Also Verrat zum Beispiel steht halt meistens wo dann uns gezeigt. Aber ja.
Also, wir lernen nicht alles, ist ganz so einfach, wie man sich das vorstellt. Ich will ein Kabel irgendwo hin.
Ja, wieder in die eine, noch in die andere Richtung, aber ja.
Gut, dann haben wir jetzt schon auch darüber gesprochen. Nur, es geht natürlich jetzt weiter, wenn wir jetzt unsere Sachen absichern wollen oder generell, ich sag jetzt mal, Datensicherheit betreiben wollen, geht es jetzt mal, gerade wenn es ins Internet geht, nicht darüber hinweg, dass man sagt, okay, alles muss per SSL gesichert werden, beziehungsweise HTTPS, um es mal so zu sagen. Das ist ja auch der Punkt, den wir schon letztes Mal als größten Themenblock hatten.
Ja, mehrmals ja eigentlich. Und jetzt übers Wochenende, also jetzt heute, nehmen die Sendung am 10. September auf, Sendung zu 14. Genau, oder wenn es Podcast hört, hört es ja eh irgendwann. Dieses Wochenende war es halt die Meldung, ja, SSL ist kaputt und das wird eher SSL eh alles mit und so. Fand ich auch mal wieder total übertrieben und sie haben überhaupt nicht erzählt, was denn eigentlich die Neuigkeit ist. Was wohl ja jetzt mit einer neuen Veröffentlichung bekannt geworden ist, dass sich die Geheimdienste oder bestimmten aus USA und UK gewisse Dinge zunutze machen. Also wenn man so eine verschlüsselte Verbindung mit SSL, die eventuell, das sollte so mehrfach mal anders sein. Also alles, eigentlich sollte man SSL gar nicht mehr benutzen, sondern TLS. Das haben wir alles in dieser Transportfunk-Sendung eigentlich erklärt. Und was es da gibt, wenn man wenn der Browser, also der Client zu sagen, dass es auf deinem eigenen Rechner ist und der Server die Schlüssel auf eine gewisse Art und Weise aushandelt, kann man im Nachhinein, wenn man dann die Dinge bestimmt hat, was wir tun, und man bricht auf den Server ein und bekommt das sozusagen den privaten Schlüssel von dem Server, das Ding wieder aussehen, was da denn gelaufen ist.
Also das sind die Verschlüsselung umkehren. Wie weit ist es denn?
Man kann den ersten Verschlüsselungsstrom einschlüsseln.
Ja, genau. Das gilt es natürlich zu verhindern, wenn es geht. Und dafür gibt es ja jetzt mal eine neue Erfindung, das ist das falsche Wort. Bei der neuen Technik, sagen wir mal.
Na, die ist nicht neu, die ist eigentlich schon länger da.
Sie ist nicht so aktiv genutzt.
Je nachdem von den Providern. Also das Ganze, das Verfahren heißt Development Key Exchange im Prinzip. Und das Besondere daran ist sozusagen, dass sich Client und Server auf einem Weg Sitzungsschlüssel arbeiten können, wo aber nie der private Schlüssel über die Leitung geht. Und dadurch, dass sie nach Beendigung der Sitzung auch wieder wegschmeißen, kann man im Nachhinein nicht mehr entschlüsseln, wenn man jetzt gleich entschuldigt, was denn dann eigentlich da gelaufen ist.
Es gibt immer sozusagen Wegwerfschlüssel, die genau durchrotieren. Also
nein, nicht durchrotieren, die werden einfach zufällig wieder weggeworfen. Und
der Vorteil ist natürlich auf der Hand, wenn jemand in den Server einbricht, kann er zwar versuchen, irgendwelche Daten da zu nehmen oder zu klauen, aber er kommt eben nicht sozusagen an den Schlüssel heran oder an einen Schlüssel heran, womit er sozusagen wieder generell alles zurückgeht.
Selbst wenn der Private Key des Servers bekannt wird, weil er dann eingebrochen ist, kann er trotzdem noch nicht bringt sich trotzdem nichts.
Wobei man natürlich das auch sonst mal so sagen muss, natürlich der Eindruck im Server, wenn der Private Key von dem Zertifikat wegkommt, natürlich als GAU oder als größere Anwendung anzusehen ist, dadurch könnte sich dann natürlich ein Angreifer als dieser Webserver ausgeben und entsprechend auch sozusagen.
Ja, also Messenger-Attack und Messenger-Attack, eh nochmal was komplett eigenes, aber es geht ja da vor allem nachher und diese Bericht, der da jetzt rauskommt, sagt eben, dass die entsprechend wirklich gemacht haben. Also das wollten da was wissen, ja, dann lass uns den Private Key und Server irgendwie schaffen. So, jetzt ist die Frage, warum wird es diesen Namen
Key Exchange, beziehungsweise es wird ja auch unter dem Namen Forwards.
Ja, es ist erzeugt, also es gibt mehrere verschiedene Verfahren, die das wohl so erzeugen. Sondern die Frage ist, warum wird es nicht in der Praxis oft nicht benutzt? So, wenn man das benutzt, dann dauert der Verbindungsaufbau halt einfach mal eine Zeit lang länger. Also die Zeit, die ich da gesagt je nachdem, was man genau so 20 bis 70 sind. Und viele Leute möchten halt schnell mit den Dingen verbunden werden, beziehungsweise die Serverbetreiber möchten, dass man schnell mit verbunden ist. Und deswegen konfigurieren sie das mal weg.
Das kann man natürlich machen, eben um die Geschwindigkeit auch aufrechtzuerhalten. Was ich selbst mal vielleicht, wenn man nur irgendwie Werbung ausliefert, vielleicht tatsächlich jetzt mal ein geldwerter Vorteil ist, aber natürlich sich die Frage stellt, ist es denn im Sinne der eigenen Sicherheit oder wichtigsten Sie der Daten über die Leitung gehen, wirklich den Zeitgewinn wert?
Genau, also das heißt, wird dann jetzt erstmal wieder klar, dass es eben durchaus sinnvoll ist, solche Verfahren einzusetzen. Man muss da halt einfach mal schauen, dass man sowas verwenden wird. Also man kann es halt einfach mal, wenn man eine SSL-Verbindung aufgebaut hat, auf das entsprechende Schlüssel klicken. In Chrome wird es auch einem direkt angezeigt, wenn man auf die Schlüssel nach Verbindung und wenn da halt am Schluss sowas für einen Schlüssel ausgebaut wird, was mit DHE am Anfang oder ECDHE am Anfang steht, dann benutzt man das. Firefox zeigt es aktuell noch nicht direkt an. Dafür kann man dann empfehlen, einfach mal auf ssllabs.org zu gehen. Da kann man dann so ein Feld für die URL und da kann man sich das dann sozusagen.
Genau, wobei ich schaue nach, aber ich glaube, es ist ssllabs.com, es ist nicht ssllabs.com. Aber auch diesen Link findet ihr natürlich in der Sendung, da braucht ihr euch dann keine Gedanken machen, wie viele S, wie viele L man für diese Domain braucht. Da ist viel Zeit zu
finden. Genau, und also den ersten Balken, so dieses Trusting, könnt ihr ignorieren. Es steht da auch so ein großes Router dran, vielleicht sehen die drunter ist, aber wie gesagt, da verweisen wir einfach wieder auf unser Transportsystem.
Genau. Gut, soviel zum Thema Forward Secrecy und generell SSL-Verschlüsselung. Gut, gehen wir weiter. Wir bleiben allerdings irgendwo auch, wenn es um Verschlüsselung geht, nämlich in dem Fall Crypto-Mail-Provider. Oder, naja, Crypto-Mail-Provider ist jetzt natürlich ein sehr, spannender Begriff natürlich. Was soll man genau sagen? Also, es stellt sich ja in letzter Zeit, in letzter Zeit um diese ganze Snowden-Affäre herum, kam ja auch raus, dass es ist okay, Snowden hat einen E-Mail-Provider verwendet, mit dem er, ich sag jetzt mal, Kontakt in den verschiedenen Zeiten aufgenommen hat und auch zu anderen Leuten. Nur in dem Fall, dass ich einen normalen E-Mail-Provider verwendet, wie zum Beispiel so normal im Sinne von ja, handelsüblich Dinge auf Aktien verwenden, sondern er hat in dem Fall einen Provider verwendet namens LavaBit, wer der sich etwa auf die Fahnen geschrieben hat, dass er jetzt zwar sämtliche Kommunikation seiner Kunden und seine E-Mails verschlüsselt ablegt. Das bedeutet eben, dass der Provider selbst in etwa keinen Zugriff auf die E-Mails seiner Kunden hat und dementsprechend natürlich auch nicht an irgendwelche Geheimdienste herausgehen kann, wenn er denn jetzt entsprechend dazu aufgefordert wird oder gezwungen wird. Interessanterweise hatte dann aber auch LavaBit und nicht nur LavaBit, ein anderes Beispiel, zum Beispiel auch Silent Circle. Das wurde von dem ein Unternehmen, wo unter anderem auch der Entwickler von PGP, Phil Zimmermann, auch mit beteiligt war, haben dann auch sehr schnell eben ihre Tore geschlossen, nachdem das herauskam.
Naja, also, weil bei LavaBit war es wohl so, dass er einen großen Brief bekommen hat, er soll was rausfinden und so weiter. Und auch wieder mit dem typischen Satz, er darf nicht mit irgendjemandem über nicht mehr diesen Anwalt, wie weit es gültig ist und so weiter. Und dann hat er einfach Tatsachen geschaffen und einfach alles gelöscht.
Also, die Auswahl war halt, entweder er kooperiert mit, mit der Regierung und gibt die Daten heraus, oder er schützt seine Kunden und arbeitet natürlich dadurch auch gegen die Anfragung im weitesten Sinne und vermietet einfach alle Daten, bevor sozusagen die Erforderungen zu konkret werden und er dann auf seinen Beweismittelvernichtung begeht sozusagen.
Weiß ich jetzt nicht, wie weit man das allerdings auslegen kann. Also Fakt ist, er hat es dann gelöscht, weil er sagt, okay, seine Kunden würden das so von ihm erwarten, aus seiner Sicht. Die Kunden waren dann aber doch ein bisschen überrascht, dass sie jetzt keinen Vergleich haben, weil das ist halt selber schon.
Also genau, also ich glaube, dazu können wir auch, dazu hatten wir, glaube ich, sogar eine Sendung schon ganz am Anfang, jetzt die zweite Sendung, Thema Backups, warum sie wichtig sind, was ich zu tun machen sollte. Da könnt ihr natürlich dann auch selbst nachhören, weil natürlich generell, es bringt natürlich nichts, wenn die Daten nur beim Provider liegen und der dann aus irgendeinem Grund nicht verliert. Ich meine, jetzt hat hier die komplett selbst gelöscht. Es könnte natürlich auch andersrum sein, dass der Provider nicht die Mails jetzt aktuell selbst löscht, sondern dass er sie jetzt aus Versehen verliert, weil mein Provider hat vielleicht auch mal Festplatte gelöscht oder sowas. Sollte natürlich sein, kann was sein. Aber wir haben es ja jetzt schon angesprochen, der Gründer von LavaBit hat einen entsprechenden bösen Brief erhalten, dass er mit niemandem über die Thematik reden darf und was genau drin steht. Diese sogenannten National Security Letters, so nennt sich das so ein Ding, was die Leute da zugestellt bekommen. Davon munkelt man ja, dass es ja ein sehr, sehr, sehr viele Briefe gibt, eben gerade jetzt, also wenn es um solche Sachen geht, wie eben Nutzerdaten rauszurücken. Die Unternehmen halten es natürlich offen, dass es nicht verraten wird, dass sie solche Briefe bekommen, auch wenn sie es gerne würden. Einer von diesen Anbietern, die das bekommen haben, oder wo man zumindest vermutet, ist sehr lange Zeit, dass sie es bekommen haben und eben deswegen auch mit den Behörden auch kooperieren müssen, war aller bekannte Freund, jetzt auch in dem Fall Google. Nur man hatte eben keine Beweise dazu, bis vor kurzem.
Naja, also sie haben halt vor dem Gericht dagegen geklagt, oder in den Dokumenten sieht man, dass jemand geklagt hat im ersten Moment.
Die Dokumente sind natürlich vom Gericht entsprechend geschwärzt, dass man nicht sieht.
Genau, aber anscheinend hat in dem Fall der Sensor vom Gericht.
Der war wohl mal pink.
Naja, man weiß es nicht so genau. Also, jedenfalls hat er halt an einer gewissen Stelle vergessen, Google zu schwärzen, und damit ist es bekannt, dass der Google so die
kommt. Genau, ja. Wobei man wohl so zusammen muss, wir hatten ja gerade gesagt, es darf gar nicht drüber sprechen, was natürlich der Film das Gericht zusammen veröffentlicht. In dem Fall sozusagen das Dokument, was geschwärzt wird vom Gericht, war in dem Fall der Einspruch von irgendeinem Unternehmen, jetzt wissen wir Google, dass sie nicht drüber reden dürfen, also sie haben sozusagen versucht, dagegen zu klagen, dass sie drüber sprechen wollen und dass sie es eben doch veröffentlichen dürfen. Also die eigentlichen Briefe, was sie jetzt genau machen müssen, sind natürlich immer noch geheim. Und Google muss natürlich auch jetzt, obwohl der Fakt geschaffen wurde, dass sie sozusagen solche Briefe bekommen haben, immer noch so tun, als ob wir wissen nichts, wir tun nichts, wir können ja zunächst kommentieren.
Ja, nächstes Thema. Ist poppen wohl jetzt irgendwelche Messenger-Dienste quasi jetzt in dem Ding auf? Es gab da jetzt so ein bisschen Berichterstattung, wo sich Leute dann halt mal diese Dienste angeschaut haben und dann halt irgendwie beim Frühstück zerlegt haben oder so.
Genau, namentlich jedenfalls Grüße an unsere schönen, unsere Kollegen von CCC in Hamburg und Hannover.
Ja, ich glaube, es Hannover
noch mal ein paar andere. Aber unter anderem ein Artikel, in dem Fall über den Messenger whistle.im ist in dem Fall hochgekocht, wo in dem Fall eben, wie Anne schon gerade gesagt hat, zum Frühstück mal eben der ganze Messenger zerlegt wurde.
Ich sehe da jetzt diesen Fall, also ein anderer auch. Man kann einfach nur, wenn ihr sowas sucht oder so, nehmt einfach Zeug, was so eine Benutzung ist, so was auf ODR basiert, also auf Serial Messaging.
Dazu hatten wir euch ja auch in der letzten Zeit am Ende, wenn es nicht mehr gereicht hat, eine Hausaufgabe, informiert euch, was Off the Record eigentlich tut und bedeutet. Jetzt haben wir die Zeit. Anni, willst du vielleicht ganz kurz die Musterlösung für unsere Hausaufgabe
schaffen? Ja, grundsätzlich ist ODR. Also man kann das bezogen für alle möglichen Plugins mit.
Man kann sie nur so als Messenger verwenden.
Genau. Manche haben es auch schon vorinstalliert, manche nicht. Aber. Das Tolle an ODR ist sozusagen, man drückt auf das Schloss, man sagt vielleicht auch, wenn man mit diesem Kontakt spricht, das soll das automatisch machen. Und dann wird sozusagen alles zwischen zwei Leuten verschlüsselt. Das geht auch mit zum Beispiel über den Facebook-Chat, wenn ihr den unbedingt benutzen wollt. Ihr müsst einfach ein Programm installieren,
lassen dann die Nachrichten entgegen und dann von dort weiter verschlüsselt.
Genau, unter Windows wäre das Pitching oder unter Linux mit dem entsprechenden ODR-Plugin. Unter Microsoft 7 wäre es Radio, das ist schon ein bisschen vorinstalliert. Und das sieht man auch so richtig schön, wenn man bei Facebook nachschaut, in der History, ja, das war schon schön verschlüsselt. Und auch noch ganz toll ist, dass man in der Einheit auch abstreiten kann, dass man sowas gesagt hat, weil man dann nicht mehr auseinanderhalten kann, welche Seite das gesagt hat, nicht im Vergleich zu anderen
Verschlüsselungsmechanismen. Genau, also dementsprechend ODR, schaut euch an, ist nur nützlich auf jeden Fall. Womit wir dann ist auf jeden Fall nützlich.
Tür.
Ja. Gut, womit wir es auch dann schon wieder im nächsten Punkt werden, nämlich Jammer im Mediamarkt. Diese Sendung, dieser Punkt ist euch vielleicht auch schon mal, obwohl die Meldung ist vielleicht auch schon mal auf über den Weg gelaufen. Kürzlich gab es die Mitteilung, dass Mediamarkt, ihr kennt das irgendwie in dieser Media-Gruppe, dass ja, irgendwo in den Räumen dort Mobilfunkjammer installiert wurden, damit die Leute in dem Fall nicht sozusagen einfach einen Preisvergleich tätigen können. Und es ist natürlich dann von einem Verkaufsleiter. Natürlich, aber ein Verkaufsleiter hat dann natürlich gesagt, nein, sowas würden wir ja nie tun. Das ist ja total eigentlich illegal, aber nein, sowas machen wir halt nicht. Jetzt nachweisen können wir es jetzt natürlich erstmal so nicht, aber dazu haben wir uns jetzt gleich zusammen dazu geholt. Ich habe es
ja. Hallo, mein Name ist Jan. Auch schon länger mit dem Chaos Computer München, auch Funkamateur und Hochfrequenzentwickler. Und kann euch dazu mit Sicherheit einiges mal sagen, was die Möglichkeiten eines Jammers sind und wie man die nachweisen kann, wie dieses Netz an Anführungszeichen gerät.
Ja, dann tun wir das auf jeden Fall. Jan hat uns ja wirklich der Experte rund um alles, was mit Funk und so viel zu tun hat. Generell, fangen wir mal jetzt auf der rechtlichen Seite an. Darf denn jetzt halt irgendein Mediamarkt oder ist ein Bild einfach mal den Jammer irgendwo niemand hin?
Nein, also das ist Eingriff in den GSM- oder Mobilfunkbetrieb. Dürfen tun das nur ganz spezielle Einrichtungen, zum Beispiel in Gefängnissen wird das ganz gerne eingesetzt, um halt zu verhindern, dass eingeschmuggelte Handys benutzt werden. Diese Anlagen werden speziell gemessen. Es muss eine Betriebsgenehmigung für eine Sendeanlage vorliegen. Und da muss auch ganz klar sichergestellt werden, dass der öffentliche Raum davon nicht beeinträchtigt wird.
Also konkret jetzt, wenn ich an einem Gefängnis vorbeigehe, muss sozusagen nach der Mauer das aufhören, dass ich vor der Mauer noch telefonieren kann, aber dann gehe ich innerhalb der Mauer.
Ganz genau, das wird also ganz genau mit Messprotokollen alles festgehalten. Nur dann in diesem Bereich sind also Jammer überhaupt statthaft.
Ja, aber wenn das jetzt so kompliziert ist, wo hat denn der Jammer her? Ich meine, ein Jammer haben jetzt eine Marktabteilung und müssen gerade die Kiste nicht mehr sehen.
Nein, also es gibt relativ einfache Geräte, die kann man in China für 20 Dollar kaufen. Das geht im Prinzip aus drei einfachen Breitband-Sendeanlagen. Das ist im Prinzip ein Oszillator, der immer über diesen Bereich des Empfängers des GSM-Bands, beispielsweise in der Regel für 900 MHz, also das alte D-Netz, E-Plus-Frequenz 800 MHz und das UMTS-Band. Man hat also drei Oszillatoren, die das einfach breitbandig zudecken. Diese Geräte sind relativ einfach nachweisbar. Man kann mit einem ganz normalen handelsüblichen portablen Spektrumanalyser viel mehr diese Geräte eigentlich sofort.
Okay, aber wenn ich bei AIDA sozusagen im Markt herumlaufe, ist für mich sozusagen die einzige Indikator nur, dass ich keinen Empfang habe, oder?
Ja, es kann sogar sein, dass das Gerät noch Empfang anzeigt, weil es sich ja nur regelmäßig in der Basisstation meldet. Es kann zum Beispiel so auch noch aus dem Empfang oder es stellt Empfang ist einfach weg. Schwer nachzuweisen ist zu sagen, es liegt hier halt daran, was halt verdächtig wäre, wenn man jetzt zum Beispiel mit zwei, drei Leuten, jeder hat, einer hat die Plus, einer hat die 1, einer hat also drei Bundesreisen unterschiedliche Netze und alle Netze funktionieren in diesem Gebäude schlecht. Das ist relativ unwahrscheinlich, solange es nicht gerade hier in München im Saturn im Keller steht, Stahlbetonbau, da geht natürlich dann Handy empfangen. Aber wenn man halt irgendwie in hohen Stockwerken sollte mindestens ein Netz oder zwei Netze verfügbar sein.
Okay, ja, wunderbar, dann vielen Dank für die Erklärung, ja. Und wenn wir das nächste Mal wieder irgendwelche GSM-Jammer auf Verdacht haben, dann holen wir wieder weiter zu.
Dazu noch eine kleine Nachsage.
Ja, bitte.
Wenn man den Verdacht hat, dass das halt der Fall ist, einfach an die Bundesnetzagentur wenden. Die sind da sehr unfreundlich in diese Richtung, was auch das Richtige ist. Nämlich die hochhaltliche Frequenzüberwachung zu. Und wenn man den Verdacht hat, dass da irgendwelche solchen Anlagen sind, einfach eine Meldung geben. Die geht dem auf jeden Fall nach und werden vor Ort eine Messung durchführen. Und dann sind die denen aber ganz schnell gut.
Aber wenn man das machen möchte, gibt es auch einfach im Internet entsprechend die Kontaktdaten www.bundesnetzagentur.de. Man muss immer irgendwelche Abkürzungen verwenden. Und dort ist auf der Straße also das entsprechend der zweite Button Telekommunikation.
Gut, dann übergebe ich an den RD.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier kurz warst.
Ja, alles kein Problem.
Gut, damit haben wir das auch geklärt.
Also, ja, vielleicht ist es noch nachher ein Mittelband tatsächlich implementiert. Und die Quelle war in dem Fall leider nur MTL, die aber eingestattet ist, also von einem ehemaligen Verkaufswert.
Gut, muss man natürlich sagen, schauen, oder vielleicht noch ganz kurz als Ergänzung dazu, der sagt natürlich selbst, er hat das nicht selbst installiert, diesen Jammer, sondern da kommt sozusagen eine Truppe mit schwarzen Anzügen oder ich wollte es sagen, schwarzen Blaumännern, die kommen als Anhänger nach dem Leben zu und installieren neue, in Anführungszeichen, Rauchmelder oder irgendwelche anderen technischen Geräte und am nächsten Tag ist es einfach da. Gut. Wir wissen ja nichts Genaues, aber wir hoffen, dass natürlich das jetzt auch nicht gerade so ist.
Gut, dann gab es noch auch in dem letzten Monat den Fall, dass ein Mitarbeiter des Guardians in London festgehalten wurde, sozusagen in der, also wenn man von einem einwirkenden anderen umsteigt. Dasselbe ist jetzt,
du meinst, der 20-Bereich.
Ja, 20-Bereich, genau. Der Mitarbeiter wohnt in Brasilien und hatte irgendwie einen Termin in Berlin mit einer Dokumentarfirma, die so ein bisschen machen wollte. Und naja, was ihm da zu gedient hat, über London zu fliegen, ist naja nicht ganz. Naja. Jedenfalls fordert Großbritannien jetzt auch die New York Times, die ja in den USA eigentlich ist, auf ihre Schwörungsunterlagen zu vernichten.
Genau, was natürlich auch gleichzeitig begleitet wurde, mit natürlich jetzt von den US-Leuten. Also von US-Politikern. Also nein, das geht gar nicht. Also das könnte man sich in den USA überhaupt nicht vorstellen, dass da dasselbe wie jetzt in Großbritannien passiert wäre, dass sie da gezwungen würden, das zu vernichten. Aber ich weiß ja schon, wenn wir das machen.
Naja,
dasselbe Stellung natürlich auch von den deutschen Politikern. Das würde doch niemand jemals von einer deutschen Firma fordern. Ich sage jetzt mal, ist nicht mehr ein bisschen peinlich, vielleicht so als Sache oder als Aussage. Nachdem es sowas Ähnliches ja auch schon mal durchaus in Deutschland ja auch gab, Stichwort hier zum Selbstnachlesen, wer Spiegel-Affäre respektive Cicero oder Cicero, ich weiß gar nicht, wie das Magazin genau ist, ob Cicero-Affäre, da könnt ihr euch natürlich auch von euch selbst gerne nochmal informieren.
Gut, nächstes Thema, nicht an Snowden liegt, und zwar sind die, das Budget oder der Haushalt der Geheimdienste der USA ja normalerweise top secret und geheim. Und auch das hat, wurde jetzt aus dem, in dem Fall, glaube ich, von der Washington Post aus dem Snowden-Fundus sozusagen geleakt. Und unter anderem ja, weiß man jetzt, dass für diesen kompletten, also CIA, NSA und noch ein paar andere, also so 20 Milliarden US-Dollar ausgeben werden für 2013. Das ist wohl in den letzten Jahren ziemlich gestiegen. Also beispielsweise die vergleicht dazu die Ausgaben von USA für Entwicklungshilfe letztes Jahr 30 Milliarden Dollar. Der Verteidigungshaushalt in Deutschland, der öffentlich ist, ist zum Beispiel dazu 45 Milliarden Dollar. Also, es wäre noch der Verteidigungshaushalt von Deutschland ist kleiner als das, was die USA für seine Geheimdienste sozusagen im Budget außen. Also krass.
Genau, wobei jetzt hier natürlich auch jetzt die Frage jetzt so funktioniert, so sprich war, woher ich bin jetzt halt genau wie das Ganze aufgeteilt wird. Ich meine, immerhin, man, ja, die werden schon vor Ort gesagt haben, welche Stellen die das ganze Geld sozusagen, was sie ausgeben, sagen vielleicht nicht genau, für was es ausgegeben wird, aber ich meine, das ist jetzt tatsächlich dann vielleicht kurz als Aufklärung, falls andere Leute genau sich dieselbe Frage gestellt haben. Bis jetzt halt wurde sozusagen immer das Budget sozusagen für Geheimdienste und so weiter immer als ein großer Topf angegeben. Es wurde nicht genau gesagt, wer bekommt wie viel Geld, und das wurde jetzt in dem Fall etwas aufgelöst, dass man genau sagen konnte, ja, dieselbe bekommt X und die anderen Geheimdienste bekommen Y.
Naja, eine andere Zahl, die dazu noch da war, waren die Vereine zu schätzen, dass man 30 Milliarden Dollar pro Jahr den Weltumfang ausrotten könnte.
Gut, das heißt, mathematisch, wenn man sich spitzt oder stiftet, wie viele Welthungerauslockungen steckt in einem NSA-Budget?
Ne, nicht NSA-Budget. Ja, was auch noch rauskommt, dass das CIA dann doch mehr Geld bekommt als NSA. Das hat man irgendwie
bisher immer alles ausgemacht. Du hast gerade erwähnt, in Deutschland ist das öffentlich, das für Budget.
Das öffentliche Budget des Militärs. Es gibt da auch in Deutschland ein paar Budgets, die nicht öffentlich sind.
Und da ist auch derselbe Punkt, und ich glaube, dass jetzt auch nicht jedes Black Budget veröffentlicht wurde. Ich glaube, das ist auch interessant. Da wird es sicherlich auch noch mehr Töpfe geben, wo irgendwo ein bisschen Geld unter den Tisch fällt, was dann entsprechend anderweitig genutzt werden kann. Ich meine, von solchen Praktiken ist ja nicht einmal irgendwie, es gibt immer irgendwie so Universitäten wie Falls, die sich dann zusammen mit der Wirtschaft irgendwie so für ein bisschen Geld
zweifelsfassen.
Ja, ich hatte das Gespräch jetzt gestern mit jemandem, dass in jedem Fall sozusagen so Forschungsaufträge mit öffentlichen Geld bezuschusst werden, oder halt für die Universität und irgendwelche guten Industriepartner dann entsprechend Kooperationen betreiben, die zum einen Teil die Mitarbeiter weniger bezahlen, zum anderen Teil an der Lehrschule oder an der Universität entsprechend Geld kriegen. Aber da wollen wir uns doch nicht zu sehr versteigen, darin ist nicht immer Schwarzgeld einfach gemacht oder so, Schwarzgeld für Dummies oder so, können wir ja schlecht machen. Also ich dachte, das sind ausgegeben. Also will ich natürlich auch mal alles im Internet. Ja, aber Zahlen. Wir haben noch eine lustige Zahl, wir sind bei drei Zahlen. Wir bleiben bei Snowden. Also wir müssen eigentlich Snowden echt dankbar sein. Er sorgt mit seinen, ich sag's mal, Aufdeckungen wirklich auch für uns für sehr viel Arbeitserleichterung und vielen Themen. Snowden hat ja, wie gesagt, den ganzen Koffer an Unterlagen mitgenommen, den symbolischen Koffer mit den ganzen Unterlagen. Und dementsprechend ist bei NSA jetzt das große Aufräumen. Man versucht herauszufinden, was hat er überhaupt alles mitgenommen, wenn man evaluiert, was für Schäden kann es anrichten, wenn das jetzt auch wirklich alles veröffentlicht wird. Und versucht natürlich auch irgendwo Schadensbegrenzung zu betreiben. Und hierzu hat sich auch ein Mitarbeiter der NSA auch geäußert. Allerdings, ich sag mal, natürlich ein ehemaliger Mitarbeiter allerdings, auch unter der Prämisse, dass er nicht seinen Namen nennen muss, sondern anonym bleiben kann, zu der Frage, wie viel Schaden hat Snowden denn da jetzt wirklich angerichtet? Das Ergebnis aus dem Untersuchungsbericht war jetzt in gewisser Weise übersetzt. Auf einer Skala von 1 bis 10 ist der Schaden, den Snowden angerichtet hat, eine solide 12. Tja, insofern, wir glaube ich, können wir noch gespannt sein, was da noch irgendwie des Weiteren kommt. Tja, wollen wir allerdings gleich irgendwo in den USA bleiben oder in den USA beginnen? Deutschland, allerdings in Nähe der USA, nämlich zu einer Villa, wir gehen erst nach Frankfurt.
Okay, was ist da passiert?
Ja, Frankfurt, Verfassungsschutz, US-Generalkonsulat, das sind so die Stichwörter, die diese Story noch reißen. Wenn wir uns jetzt also zurückdenken an zum Beispiel Herrn Tofalla, der als Mitglied des Geheimdienstkontrollgremiums unter anderem die Geheimdienstferie beendet hat und gesagt hat, okay, die ganze Geschichte mit der Kohle ist vorbei, brauchen wir weiter drüber reden. Oder auch generell andere Politiker, die natürlich darauf pochen und sagen, wir wussten von nichts und wir vertrauen unseren amerikanischen Freunden, dass da alles noch legal ist. Und überhaupt, die haben uns ja versichert, die würden in Deutschland nichts abhören und sich ganz legal verhalten. Anscheinend gibt es da allerdings auch ein paar Leute im Verfassungsschutz, die das nicht so ganz glauben. Und dementsprechend berichtete in dem Fall, dass der Verfassungsschutz tatsächlich einen Hubschrauber losgeschickt hat, der in dem Fall mit sehr, sehr tief über dem Dach des US-Generalkonsulats in Frankfurt hinweggeflogen ist und aus ca. 60 Meter Höhe, das muss ich mir vorstellen, das ist wirklich nicht sehr hoch für ein Fluggerät, dann ein paar Fotos vom Dach gemacht, um dann eventuell hinterher auswerten zu können, ob da jetzt auf diesem Dach irgendwelche Anlagen installiert sind, um zum Beispiel abhören zu können. Das Ergebnis davon wissen wir leider nicht, aber naja, ich kann es mir zumindest gut vorstellen, dass da schon irgendwas ist. Ja, dann bin ich jetzt doch wieder bei der Villa von Ihnen angefangen zu reden.
Genau, und zwar war jemand unterwegs und wollte so ein bisschen eine Fotografie machen und wurde dann irgendwie aufgehalten.
Ja, genau. Architekturfotografie, also zumindest nehmen wir es einfach so hin. Der gute Mann ist losgelaufen und hat sich in Wien, war das, oder in Wien, genau, in Wien, gibt es nämlich eine Villa, große Zäune drumherum oder sehr hohe Zäune, die Polizei steht davor. Und auch wenn es außen nicht dasteht, auch wenn es auch nicht offiziell jetzt ein extraterritoriales Gebiet, also auch wenn es nicht offiziell Staatsgebiet der USA ist, sind eigentlich alle oder der Großteil der Leute sich da in der Versicherung einig, dass es dort um einen Spähposten der NSA handelt. Sprich, darin wird wahrscheinlich in etwa abgehört und Daten gesammelt und ausgewertet. Nur, das Ganze ist hier nicht offiziell irgendwie als Auslandsbotschaft oder Auslandsbereich sozusagen der USA deklariert worden. Dementsprechend wird das Ding zuerst mit erstmal so dem üblichen Recht wie sonst auch überall. Das bedeutet, jeder kann hingehen, jeder kann da fotografieren, jeder kann tun und lassen, was er möchte. Und genau das hat dieser Mann gemacht. Er ist hingegangen und hat das Gebäude fotografiert. Ja, und hier ist auch der Moment, wo der Spaß anfängt, nämlich hat das fotografiert und auf einmal kam ein Polizist, wohlgemerkt, jetzt nicht irgendwie ein amerikanischer, der da abgestellt werde, sondern ein deutscher, ein österreichischer Polizist, ein lokaler, und hat den Mann dann gehindert, wegzufahren. Hat ihn aufgefordert, seinen Personalausweis zu geben und sein Personal anzugeben. Und da entfaltet sich ein sehr interessanter Dialog zwischen eben diesem Mann und den Polizisten, aufgrund welcher Grundlage er jetzt eigentlich aufhält. Ob er verhaftet wäre. Worauf der Polizist allerdings nur immer zu berichten muss, nein, natürlich ist er nicht verhaftet. Ja, dann kann ich jetzt fahren. Nein, können Sie nicht. Ja, warum denn nicht? Dann werde ich jetzt verhaftet. Dann hätte sie sich verhaftet, ich halte sie für so lange fest, bis ich die Daten hier notiert habe, sozusagen. Und naja, dieses Spiel ging wohl über sehr lange Zeit. Es wurde ein Schleifenbahn angefordert, der dann letztendlich aber auch nicht rechtzeitig ankam. Mittlerweile konnte sich der Mann dann auch doch loseisen und wieder mit seinem Ausweis den Schauplatz verlassen. Aber letztendlich lief es darauf hinaus, dass der Mann sozusagen Polizist darüber informiert hat, dass in Österreich gibt es offensichtlich so ein Gesetz, es illegal wäre, wenn österreichische Polizisten oder wenn generell irgendjemand im ausländischen Geheimdienst schützt oder hilft. Tja, der Polizist war selbst sozusagen nicht ganz aware, dass dieses Fall so wäre, aber auch, hat wohl auch zusätzlich noch gesagt, ja okay, wenn das so wäre, wäre das ja nur recht. Gut, soweit erstmal die Story. Dieser Mann ist, wie gesagt, irgendwann mit seiner Architekturfotografie davongekommen, hat das Ganze aber auch im Internet später veröffentlicht, also sein Foto, ich meine, das ist ja hingefahren, aber interessanterweise eben auch den gesamten Wortlaut, von dem ich jetzt auch sinngemäß einige Stellen erzählt habe. Das Ganze hat für etwas Aufruhr gesorgt, wie man zu berichten weiß, denn auf einmal hat sich dann, ich weiß nicht, was, weißt du, was das war, wann das war?
Nee, sie haben es einfach dann an dem Wochenende
gesagt,
ja, lass es doch da auch mal in die.
Genau, am Wochenende wurde dann ein Großausflug aus der ganzen Geschichte. Sprich, es haben sich etliche Politiker getroffen, es sind noch viel mehr Leute gegangen und alle sind zum Workshop mit der Architekturfotografie aufgebrochen und sind an diese Villa herangegangen und haben dort dann entsprechend dann das Häuschen fotografiert und entsprechend dazu sich eben hingestellt.
Da gibt es sehr viele Bilder im Internet.
Genau, es gibt sehr viele Bilder im Internet davon, kann man auch danach suchen. Aber vor allem eben am interessantesten ist das Ergebnis. Im Gegensatz zu vorher, wo das ja alles echt ganz böse illegal verkauft wurde und die Leute sozusagen ja fast gelüncht, oder der Mann da fast gelüncht wurde, der da hingegangen ist, stand hier ein paar Polizisten, zwar in Sicht mehr dabei, aber keiner einzige Mensch wurde kontrolliert, keiner wurde festgenommen. Insofern ist es spannend, was da dabei rauskommt.
Okay, und dann wäre ich ja eigentlich schon ja, bei der letzten Meldung für heute.
Ja. Und zwar eine Kooperation. Wir sind wieder oder immer noch bei der Kooperation NSA und Google. Wie wir schon vorhin sagten, Google hat ja ziemlich sicher gezwungenermaßen aber auch eine Kooperation mit der NSA eingehen müssen, wahrscheinlich, um irgendwie Nutzerdaten weiterzugeben, die angefordert wurden. Böse Stimmen munkeln auch, dass diese Kooperation auch noch deutlich darüber hinausgehen. also wir uns ja vielleicht an die Folie, vielleicht natürlich an die Folie zum Prison, also zu diesem ganzen Ausspähprogramm, wo der ganze Schmerz vorgegangen ist, wo er dann sozusagen auch erwähnt wurde, dass sozusagen die Dienste direkt das Bildstellen zu den Netzwerken von Google und Co. hätten, worüber sie direkt Daten abgreifen können. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass die Schnittstellen freiwillig installiert wurden, dann ist Google kooperiert natürlich Google damit. Insofern, wenn Sie sagen, ist da allerdings die Aufdeckung, dass Google sozusagen anscheinend trotzdem gehackt wurde. Also nicht nur, obwohl das sozusagen sie miteinander arbeiten, scheint das Geheimdienst nicht auszureichen als Versicherung, dass sie wirklich alles bekommen. Und die NSA hat die Infrastruktur von Google und Swift dann wohl gehackt. Swift vielleicht noch kurz anschließend als Erklärung. Swift ist ja der oder einer der zentralen Payment- und Zahlungsknoten, über den ich jetzt mal Transaktionen auf dieser Welt laufen. Dementsprechend ja, dumm gelaufen für die Beteiligten an dieser Stelle.
Okay, wie wurden sie da attackiert?
Gut, die konkreten Attacken darüber geht man davon aus, dass sie in sogenannten Man-in-the-Middle-Attacken ausgeführt wurden.
Das heißt, wenn man von außen auf diese, zum Beispiel auf Google oder Swift zugreifen wollte, dann sah das so aus, als wäre man bei Google, aber in Wirklichkeit war man sozusagen bei der NSA und
genau,
die NSA hat es dann irgendwo mit dabei gelernt.
Genau, nur handelt inzwischen nicht dazwischen, denn den ganzen Traffic und die ganzen Daten entschlüsselt und dadurch natürlich super die Daten einfach mal irgendwie abhängen, klar. Ja, falls wir jetzt noch gerade dabei sind, Codewords gibt es natürlich dafür auch. Die wollen natürlich auch, nachdem er mit Prison hier schon angefangen hat, falls euch also irgendwo etwas zum Thema Flaschpick, also fliegende Stein, oder Haschpapier, also Papier ist unter Hund, Haschbrühe, keine Ahnung, wenn das entgegenkommt, dann hat das wohl was damit zu tun. Gut, aber damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser aktuellen Themenblocks angelangt. Damit haben wir euch, ich sag mal zumindest, einen sehr groben Überblick gegeben, teilweise auch einen sehr granulierten Überblick gegeben, über die Sachen, die im letzten Monat passiert sind und berichtenswert waren. Ja, womit wir jetzt noch ein bisschen Zeit am Ende haben, Andi, wenn wir die jetzt haben, möchtest du uns vielleicht noch ein bisschen was über die Datenspuren erzählen, nachdem du warst?
Ja, also zusammen haben wir mehrere Veranstaltungen stattgefunden dieses Wochenende. Also einen waren die MLCD, wenn ich nicht allzu viel sagen kann.
Genau, nur ganz kurz drüber steht, immer MCD.
Meter rein, mein Chaos Days, diesmal wieder in der Hochschule in Darmstadt. Dann eben die Datenspur, die ich da noch sozusagen, und dann war auch noch die Freiheitsstadt-Angst-Demo am Samstag mit 20.000 Teilnehmern. Aber jetzt genauer zu den Datenspuren. Also ein Vorteil, den man da in Erinnerung geblieben ist, ist der Vorteil mit dem Trick-Web-RTC. Da geht es wohl um Real-Time-Kommunikation. Wo wird eingesetzt, wurde es da zum Beispiel für ein ja, im Browser Videochat. Also gehst einfach auf palava.tv und gibst dann den Konferenznamen ein oder gehst dann zum zufälligen Langnamen und den kannst du irgendwie verteilen. Und dann kannst du dich einfach im Browser sofort merken, was du von Chrome oder Firefox hast, Videochat mit anderen Leuten machen, ohne dass du jetzt irgendwie extra Zusatzzusätze installieren müsstest, wie es bei Skype oder Google Hangout notwendig wäre.
Du sagtest auch gerade schon, man braucht eine aktuelle Version des Browsers dafür.
Wie aktuell, weiß ich nicht, einfach mal ausprobieren.
Genau. Aber wer sich mit der Thematik auch mal etwas jetzt mal im technischen Detail auch noch tiefer auseinandersetzen möchte, oder das selbst mal jetzt auf der Entwicklerseite sehen möchte, hinzu auch vielleicht der Tipp: In der letzten CT, dem Computermagazin, ist auch eine ganze Artikelreihe zu diesem Thema aufgehoben.
Also man kann sich den Vorteil anschauen, die erkennen, dass ein bisschen was gemacht wird. Und das Ding soll auch Open Source werden. Und ja, so ist es einfach zu mir, es ist 22 und Google das ist 26.
Deine Meinung dazu ist, dass die Zukunft wird das Skype ablösen?
Na, es ist ganz interessant, was mir im Vergleich zu anderen Videochats einfach fehlt, dass man sein Bildschirm schieren kann. Wenn man was einfach so in der Browser oder sonst so eine Anwendung konzentrieren kann.
Gut, aber dann schauen wir mal, ob das vielleicht noch die Zukunft wird.
Ansonsten gab es noch einen sehr interessanten Vortrag über europäische Polizeidatenbanken, der leider nicht aufgezeichnet wurde und auch anonym gehalten wurde. Falls ihr euch irgendwann mal so verpasst, mit Post-Privacy by Design und dem Ding oder dem irgendwo auftauchen sollte, geht auf jeden Fall hin. Der ist ein schönes Fallbeispiel, wo er selber mal geschaut hat, okay, wo bin ich denn da gelandet, hat dann selbst Auskünfte gemacht und das hat sich ein paar Jahre hingezogen, aber war sehr, sehr interessant.
Aber haben wir noch irgendwas im Angebot, was man auf jeden Fall auf der To-Watch-Liste hat?
Naja, also es gibt natürlich von beiden Veranstaltungen, also von den MIMCD und von den Datenspuren Aufzeichnungen. Die kommen Stück für Stück raus, einfach auf die übrigen Eurotown-Events auch in den Shownotes nachtragen. Konkret empfehlen kann ich jetzt auch nicht.
Gut, wunderbar, dann lassen wir es dabei an dieser Stelle so drauf beenden und ja, kommen eigentlich auch schon wieder so zum Ende dieser Sendung. Wir hoffen, wir konnten euch jetzt auch gerne so mit dem anderen Blick ein paar Sachen vermitteln, die euch nicht so bewusst waren, so mitbekommen. Ansonsten würde ich sagen, wir sind dann wirklich wieder. Dann kommen wir schon mit der Wahnsinn, wir sind bis zum Überleben. Falls ihr diese Sendung zum Beispiel schon am Dienstag hört, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, wenn ihr gleich auf diesen Public Tuesday zu kommen. Gerne, wenn ihr jetzt zum nächsten Public Tuesday kommt, der ist immer am 3. Montag des Monats. Am 2. Dienstag des Monats. Das heißt, wir sind wirklich für euch am 12. Oktober 2013, ab ca. 19:30 Uhr, sind wir dann da. Dann wünschen wir uns noch Geld zu finden und beantworten euch weitere Fragen, die ihr noch habt. Auch an Jan, der noch hier da ist und leider dann fixt. Und wir hoffen, dass euch irgendwie gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns gerne eine Mail. Wir erreichen uns jederzeit mit dem www.unsitz.de und auf der Webseite www.unsitz.de. Ihr wollt alles hinterzwischen, könnt ihr auch jederzeit die Sendung anfangen, nachhören und auch als Podcast runterladen für eure mobilen Devices, wenn ihr noch ein bisschen nichts braucht.
Die nächste Sendung ist dann